Hallo und herzlich willkommen zum Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Wir haben ab jetzt jeden Monat eine neue Folge für euch und heute sind wir zu Gast bei Mario Enchelmeier in Immenstadt. Mario ist Küchenchef auf dem Stotzhof in Markdorf und er hat ein Buch geschrieben. Sehnsucht Heimat handelt von Marios bewegtem bisherigen Lebensweg, der ihn kulinarisch, ja, man möchte fast sagen, um die halbe Welt geführt hat. Sterne Gastronomie, Lufthansa, Formel 1, bis es dann nicht mehr ging. Und dann kam die Wende. Die Wende hin zum Ursprünglichen, zum Natürlichen hier am See und zurück zur Liebe zum Kochen, zu seiner Küchenhexe und der Kitchen Unplugged, von der er uns jetzt hoffentlich erzählen wird. Hallo Mario.
Hallo, grüß dich Peter.
Vielen Dank, dass wir dich heute besuchen dürfen. Wir sind heute bei dir zu Hause. Du hast uns in die Wohnung eingeladen bei dir zu Hause, damit wir uns in Ruhe unterhalten können. Warum wir uns heute treffen, hat einen ganz besonderen Grund. Du hast ein Buch geschrieben, auf das wir natürlich gleich zu sprechen kommen wollen. Ich habe aber von dir das erste Mal gehört, als ich im Sommer, auch für den Bodensee-Podcast, nicht im Sommer, Entschuldigung, im Herbst, den Stotzhof besuchen durfte, wo du Küchenchef bist.
Genau, da bin ich jetzt heimisch quasi und jetzt sind wir quasi ganz in der Nähe vom Stotzhof. Und ja, ich freue mich total, dass du vorbeigekommen bist. Und also wir sitzen ja hier an einem schönen Holztisch und eigentlich ist das schon ein zündendes Element, was dann nachher ins Buch reingeht.
Ich wollte gerade sagen, wir sitzen schon am Tisch, gell? Genau. Da sind wir so ein bisschen in der Thematik, denn du hast nicht irgendein Buch geschrieben, sondern du hast ein Buch geschrieben über die Suche nach neuen kulinarischen Wegen. Vielleicht, wenn du ganz kurz erstmal, um den kulinarischen Weg am Anfang zu beginnen, ich bin jetzt eingestiegen damit, dass du im Stotzhof die Küche managst, dass du der Küchenchef bist. Es war aber ein weiter Weg dahin und auch ein weitläufiger Lebensweg. Wie sah dein Weg zum Stotzhof aus?
Ja, also wenn ich von Kindesschuhen anschaue, dann bin ich natürlich geprägt durch die Wurzeln meiner Eltern, die quasi tatsächlich hier in Immenstadt angefangen haben, sich da kennengelernt haben und dann nach Afrika sind und 15 Jahre auf Hochzeitsreise sind.
15 Jahre auf Hochzeitsreise.
So würde man es beschreiben. mein Vater war damals Windsurf-Profi, ist dann immer seinem Traum gefolgt und die beiden sind dann sehr aufgefallen an der Küste Mombasas und haben dort schlussendlich dann 15 Hotels geleitet.
15?
Ja, das hat sich dann so stets aufgebaut. Und ich bin so ein bisschen das Hotelkind geworden. Ne? Also ich stand bei meinem Papa in der Küche. Ich war mit dabei im Geschehen, habe natürlich auch eine andere Kultur genossen. Und irgendwann hat sie die Heimreise gepackt, beziehungsweise das Heimweh. Und es ging auch um mein schulisches Weiterkommen. Also ich bin dort auf eine internationale Schule gegangen, mein Einstieg war Englisch. Ich habe die deutsche Sprache mündlich gelernt, bin dann erst tatsächlich im Alter von 10 auf Deutsch umgeschwenkt und habe dann in der Nähe von Basel die Schule angetreten. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass so das Gefühl da war, Mensch, du machst mal irgendwie einen Schnupperkurs in der Küche. Bin dann in die Schweiz nach Basel, habe dann, ich weiß noch, im Hilton Hotel Schnupperkurs gemacht und irgendwie kam ich da immer so fertig nach Hause, dass ich gemerkt habe, ja, ich glaube, sowas brauche ich.
Sowas brauchst du, hast du gedacht.
So habe ich das noch in Erinnerung, ja, genau.
Und ich habe gerade schon gedacht, also in Afrika, in den Hotels deiner Eltern, da war der Zug zur Richtung Küche schon da.
Bin ich mir nicht bewusst, ob das wirklich so war, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, dann glaube ich, habe ich Anregung in dem gefunden. Also ich habe ja Man beobachtet ja, glaube ich, seine Eltern oder ich glaube, die prägendsten Jahre sind irgendwie zwischen dem 1. und 10. Lebensjahr irgendwo dazwischen, dass man ja auch gewisse Dinge, zu wissen, Dingen aufschaut oder auch so ein bisschen für sich kopiert, ne, und oder rausfiltert, ob das vielleicht für einen was sein könnte. Und ich glaube, für mein Wesen, was ich dann da in der Küche gespürt habe, war wirklich so diese Energie, die dann dort war. Ne? Also ich konnte es jetzt nicht festmachen, das war jetzt besonders toll, das und das zu kochen, sondern es war, glaube ich, so die, ich sehe immer noch jetzt so ein Bild so von dieser Sequenz tatsächlich so lange her von diesen Charakteren und das hat mich, ja, irgendwie hat mich das gepackt, ne, dass ich gesagt habe, ja, das, glaube ich, könnte ich mir vorstellen zu machen. Ne.
Also ich will nichts reininterpretieren, aber weil du das eben gleich erwähnt hast, dass damals schon die Küche, das Stichwort, gefallen ist. Und jetzt sind wir aber dann in die Schweiz gekommen, aber noch lange nicht am Bodensee. Dein Weg führte dich noch in ganz andere Richtungen.
Ja, genau. Also ich bin dann, habe dann meine Lehre klassisch in der Schweiz gemacht. Das war ein hartes Brot, muss ich dazu sagen. Wünsche ich niemanden
an der Küche Stelle. Das hat mich geprägt. Ist herausfordernd.
Ja, das wusste auch lange nicht, ob ich den Job wirklich weitermachen will. Es war wirklich schon auf der Kippe gestanden. Aber ich bin dann dem Weg nach München gefolgt und bin dann zum Feinkost Käfer nach München ins Catering gegangen. Habe dort in einer Frauen-WG gewohnt. Ja, es war sehr spannend für mich. Bin dann eigentlich wirklich sehr positiv abgetaucht, mit ganz tollen Menschen zusammengekommen, tollen Vorbildern als Küchenchefs. Ja, weil es einfach so ein Spektrum an Menschen war, die aus verschiedenen Profilen, Sterne-Gastronomie, Event-Catering, die da zusammenkamen. Und ich war, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Bin dann sehr geprägt worden, bin dann ins Team reingekommen, auch von Gerd Käfer. Habe da auch dankenderweise auch viel privat kochen dürfen, dann auch später, als ich mir dann so ein bisschen was aufgebaut habe. Ja, ich habe viel gesehen und ich glaube, diesen Weitblick, den ich da bekommen habe, hat mich dann so ein Stück weit, glaube ich, so an meinen Ursprung dann auch schon erinnert. Und bin darüber hinaus dann nach St. Moritz gekommen, habe dort quasi eine Empfehlung bekommen, dort im höchsten Gourmet-Restaurant der Welt zu arbeiten. Am Ende des Tages kocht man natürlich auch dort nur mit Wasser. Das Wasser kocht dann ein bisschen anders. Aber es war spannend, weil es so die High Society war und wir schon mit außergewöhnlichen Produkten arbeiten durften und ich da auch sehr prägende Zeit erlebt habe. Und daraufhin bin ich dann nochmal zurück zu Käfer und habe dann den Absprung nach Hamburg gesucht. Bin dann quasi zu Cornelia Poletto in die Sterne-Gastronomie gewandert. Habe da eigentlich wirklich so die Herzküche kennengelernt. Also sie hat mich wirklich, das ist einer meiner Mentorinnen, Conny, wenn du mich heute hörst.
Schöne Grüße.
Genau, und sie hat mir wirklich, oder das Umfeld hat mir wirklich die Liebe zum Kochen nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Ich bin auch dadurch dick und dünn. Dann ging es weiter. Tatsächlich wäre ich gerne nochmal weitergegangen, weil die Sterne-Gastronomie geschlossen hatte und es wäre nochmal ein neuer Weg drin gewesen, aber für mich hat dann wirklich so ein bisschen, ich wollte die Weite suchen.
Du wolltest also noch weiter hinaus.
Ich wollte weiter, ich wollte ein bisschen internationaler unterwegs sein und dann hat sich da so eine Tür aufgemacht, mit der ich jetzt eigentlich nicht gerechnet habe. Also ich habe noch gepitcht mit einem Kollegen, einem Küchenchef-Kollegen zusammen für die Rennstrecke in Abu Dhabi, quasi die Rennstrecke zu übernehmen, mit ihm als Sous-Chef dann da zu arbeiten und hat aber leider nicht geklappt, beziehungsweise leider nicht, das ist dankenderweise dann die Tür in die Formel 1 gewesen. Mhm. Auch wieder mit dem Wink von Käfer, bin dann quasi für ein kleines Team, sich Hispania Racing Team, so ein bisschen verknüpft mit Red Bull, hatten auch Testfahrer immer wieder drin. Das hat dann ganz schwindlig in Barcelona angefangen. Also ich habe dann mir so meine Küche zusammengebaut. Man ist ja europaweit mit Containern unterwegs. Und habe da wirklich so, wirklich ganz frei zum ersten Mal so mir mein Portfolio aufbauen können mit dem, was ich da vorgefunden habe. Mit zwei Kollegen zusammen. Und ja, habe da Luft geschnuppert und hätte das auch gerne noch weitergemacht. Bin dann weiter tatsächlich nach Basel und man spürt so ein bisschen eine Liebe zu Käfer. Dort dann das Catering aufgemacht mit der Stammbesetzung. Weil ich natürlich die Wurzeln kannte und die Schweiz kannte und war dann dort wieder heimisch. Und darüber hinaus ist dann quasi, muss ich gerade nochmal überlegen, ob das stimmt.
Ja, es ist auch einiges an Informationen drin.
Ja, ich bin dann tatsächlich habe dann für mich irgendwie auch schon mal so einen Schlüsselmoment gehabt, wo ich dann für mich das Thema erstmal beendet habe, gesagt habe, ich brauche eine kleine Pause. Mhm. Und bin dann tatsächlich ins Consulting rein und es war wirklich absolutes Neuland. Wie kannst du als Koch Consulting machen? Wer braucht das überhaupt? Mein Vater hatte mich da so ein bisschen inspiriert zu und habe mich dann so ein bisschen meine Kontakte geknüpft und gesagt, wo kann ich vielleicht beratend in gewisse Projekte eintauchen? Und habe mein Unternehmen Chef with Passion gegründet, habe dann in Tokio den Menschen in einem Betrieb beigebracht, wie deutsche Küche funktioniert, bis hin zu in Den Haag ein Konzept eröffnet, auch deutsche Küche habe dann beratend schon in Basel quasi angefangen für das Unternehmen Wassermann, was dann schlussendlich auch dann wiederum mein fester Arbeitgeber wurde, Consultant zu arbeiten, beratend, schulend für Mitarbeiter, Rezepturen zu entwickeln. Ich hatte keine Ahnung davon, ich habe mir das einfach wirklich so peu à peu so ein bisschen angeeignet und bin dann quasi bei Wassermann gelandet, habe da quasi Produktentwicklung dann gemacht, wo ich dann quasi die Küchenchefs im Stadion FC Basel, die Eventgastronomie, ursprünglich tatsächlich Käfergastronomie, übernommen und die komplette Gestaltung in Beratung quasi gemacht für das Jahreskonzept mit den Küchenchefs. Und darüber hinaus dann quasi weitergeleitet worden tatsächlich an die Lufthansa, an die LSG Skychefs. Ist ja quasi damals oder immer noch ein Teil Tochter der Lufthansa. Bin dem weitergefolgt in dieser Produktentwicklung, Konzeptentwicklung. Bin dann als Culinary Manager eingestiegen, erstmal in der Basis in Zürich, für die Swiss anbindend. Und habe natürlich so mit Neu-Isenburg, Frankfurt so meinen Hauptkontakt gehabt. Und bin dann als Culinary Manager Trend eingestiegen, habe dann eigentlich die Jahreskonzepte für die Lufthansa in Frankfurt und in New York betreut. Ja, durfte eigentlich dort überall, war da sehr nah, sage ich jetzt mal, an der obersten Stabsstelle angeknüpft, mir meine Inspiration holen, natürlich auch meine Erfahrungsschatz mit einbringen. Und darauf hinaus hat sich da wirklich ein tolles Feld eröffnet, aber ich habe so wie gemerkt, irgendwie ist das auch sehr schwierig, hier mit dem ganzen Wissen wirklich sichtbar durchzukommen. Und darüber hinaus ist dann eigentlich auch dann der Weg geebnet worden, wo ich aufwachen musste, wo ich erstmal gegen die Wand fahren musste.
Ich wollte gerade sagen, wenn man dir zuhört, das ist ja eine ganz tolle Geschichte, die einem vermittelt, es geht immer weiter, du entwickelst dich weiter, immer weitere Karrierestationen, die Sterneküche, die Haubengastronomie, international, die Lufthansa, man erwartet fast, das geht immer so weiter, aber so war es nicht. Und dann kam der Punkt.
Genau, da kam der Cut.
Also, der Cut, ja.
Ich saß wirklich im Auto und mir hat es, also das hat sich schon vorher angebahnt, man nennt es klassisch Burnout. Ich konnte einfach geistig und körperlich, wusste ich, es passt jetzt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Ja, bin dann auf eine längere Reise mit meiner Frau nach Asien gegangen und habe da so ein bisschen auf Meditation meine Wegfindung, so ein bisschen meine Ruhe gefunden, sind dann mitten in der Corona-Zeit zurückgekommen. Jeder weiß diese Zeit noch. Auch meine Betriebszeit bei der LSG ist da lahmgelegt worden, also schwerwiegend, sage ich mal. Zum Dank meiner Gesundheit, sage ich mal, durfte ich mich da zurücklehnen und mich mit mir selber auseinandersetzen, woraufhin sich dann auch der Weg bei der LSG getrennt hat, schlussendlich auch. Und dann kam eine Küchenhexe, die quasi so ein bisschen wegweisend war, so ein bisschen wieder den Weg zurückzufinden zu mir selber und zum Kochen auch, zum unberechenbaren Kochen. Ja.
Die Küchenhexe. Auf dem Cover des Buches bist nicht nur du drauf, sondern auch deine Küchenhexe. Vielleicht ganz kurz für alle, die das nicht so einordnen können. Was ist eine Küchenhexe?
Das fragt man immer wieder. Das ist ein Holzherd quasi, der mit Holz befeuert wird. Der stand früher in sehr vielen Haushalten drin, bevor das Gas kam. Der hat, ja, wie soll ich sagen, eine Feuerkammer, eine Aschekammer und einen Ofen. Ja, eine Belüftung nochmal zusätzlich und so Feuer, also Ringe, wo man rausnehmen kann, teilweise auch eine Pfanne einsetzen kann. Auch ein Waffeleisen hat man zum Teil eingesetzt, ein Wasserschiff quasi zum Runterkühlen oder zum Ablöschen und so weiter. Und ja, und ich hab das nie kennengelernt. Ich habe mir das wirklich so ein bisschen manifestiert, wie das gewesen sein muss früher. Mhm. Und habe mir das so vorgestellt, ich habe das auch im Buch beschrieben, wie da so ein Topf kocht, das läuft irgendwie Heimatmusik im Radio und es riecht nach Speck und nach Suppe und frischem Brot. Und mit dieser Vision habe ich mir vorgestellt, ja, ich hole mir diesen Herd und den stelle ich mir vor die Garage, damals noch in Basel in der Schweiz, und fange damit einfach an zu kochen.
Und das hast du gemacht?
Das habe ich gemacht, ja.
Und ab da ging es in eine ganz andere Richtung.
Ja, so ein bisschen zum, also ich wusste, irgendwann wird es mit meinen Nachbarn nicht mehr so gut funktionieren, weil ich da so in einem Innenhof gewohnt habe. Und ja, was dabei war eigentlich, dass ich mich auf das Wesentliche reduzieren wollte. Ja, ich wollte, also so wie ich mich reduziert habe, wollte ich auch reduziert kochen. Das heißt, ich habe mich eigentlich nur mit dem beschäftigt, was mich umgibt. Und daraufhin ist eigentlich so diese Kernthematik Kitchen Unplugged entstanden, nämlich wie es mir den Stecker zieht, brauche ich auch etwas, was ohne Stecker funktioniert. Mhm. Und habe dann quasi meinen Weg gesucht, verschiedene Kreisläufe aufzusuchen, die direkt Lebensmittel beziehen, ja, und oder herstellen. Und ja, bin da richtig tief eingetaucht und das war wie so ein Nährboden für mich, ne? Bin darüber hinaus auch dann immer wieder mal mit so einem Quereinstieg in die Landwirtschaft, habe ich geliebäugelt. Habe dann auch auf dem Hof angefangen zu arbeiten, naja, auf dem Biohof. Und weil ich gesagt habe, ich möchte meine Hände wieder in die Erde stecken, will was tun, was Greifbares machen. Und das hat mir so gut getan. Also ich war knüppelfertig nach der Arbeit und ich habe dadurch auch eine viel höhere Wertschätzung bekommen, auch für das, was da eigentlich passiert, bevor unser Essen dann verarbeitet wird und bei uns auf dem Teller landet. Mhm. Und ja, rein betriebswirtschaftlich hat es für mich und meine Lebensumstände nicht funktioniert, diesen kompletten Weg in die Landwirtschaft zu gehen. Aber ich wusste, irgendwo dazwischen liegt mein Weg zwischen, mhm, Küche und Landwirtschaft. Und ja, so habe ich mich dann quasi bewegt. Ne? Einfach mal, ohne dass ich mir ausgemalt habe, jemals dieses Buch zu schreiben, mich selber zu heilen durch gutes Kochen, meine Ideen wirken lassen, einfach mal wieder so ein bisschen auf den Boden kommen.
Das Heilen, von dem du gerade gesprochen hast, war, glaube ich, auch mit ein Beweggrund, das Projekt mit dem Buch anzugehen.
Auf jeden Fall, ja. Also ich bin ja dann an eine Kleinbrauerei, da habe ich einen Platz gefunden durch einen Freund. Habe dann logischerweise auch angefangen, ein bisschen mit Bier zu kochen und es auch zu trinken. Also ja, das ist, schadet ja nicht. Der Heimathafen Bodensee war schon immer natürlich durch die Wurzeln meiner Eltern, aber auch durch meine Frau, die ich tatsächlich nicht am Bodensee kennengelernt habe, aber quasi hier so ein bisschen beheimatet. Und dann sind wir immer wieder am Bodensee, wo wir auch familiären Wohnwagen stehen haben, in Helmsdorf. Hier in Immstadt das Haus von meiner Schwiegermutter und habe da so ein bisschen den Ideenreichtum gesammelt, auch für das Buch, glaube ich. Und ein Nachbar von mir, der ist auch hier mit drin, der Thomas Birkhofer,
der Waldbesitzer.
Der Waldbesitzer, genau, der das, diese Liebe zum Holz hatte. Und ich habe das auch immer wieder festgestellt, was er für eine Liebe hat zu dem, was er tut. Und das hat mich auch inspiriert, so ein bisschen die Liebe für mich zu finden, ne? Mhm. Und da war es naheliegend, dass mein Herd wird mit Holz befeuert, dass ich da so ein bisschen Stück für Stück die Idee darüber dann halt entwickelt habe, auch in einigen Gesprächen, ich habe irgendwas mitzuteilen. Mhm. Ich hab was, da ist die Verknüpfung zum Landwirt, zum Mensch, der Holz liebt. Und darüber hinaus das, was ich dann gesucht habe, irgendwie in ein Buch zu verpacken mit meiner Erfahrung und mit meiner Erfahrung als Koch, aber auch mit dem Blickpunkt auf die Gesellschaft, was mich bewegt hat, was mich auch gestört hat, aber völlig unbelehrt, weil ich bin ja auch ein Konsument, ja, also ich habe stark konsumiert und konsumiere auch immer noch, aber ich konsumiere reflektierter, würde ich sagen. Und dieses Wissen wollte ich mitteilen, mit dem Blickwinkel auf die Menschen, die da arbeiten und was die eigentlich alles täglich für uns tun.
So. Du schreibst im Buch von dir, von deinen Beweggründen, von deinem Lebensweg. Du hast aber auch eine Vielzahl an ganz spannenden Rezepten im Buch drin. Es ist kein Kochbuch in dem Sinne, es ist jetzt aber auch nicht nur ein autobiografisches Werk, das schon, aber eben ich würde fast sagen, du streust dann in die einzelnen Kapitel diese Rezepte ein. Wie bist du da dran gegangen? Die sind ja auch ein bisschen nicht so, wie man sie in einem normalen Kochbuch vorfinden,
ja,
genau, würde.
Also es ist ja Kochen ohne Rezept, ja. Also es sind so ein paar Leitsätze entstanden, wie Kochen im Ursprung, vom Überfluss zum Ursprung, was das Buch betrifft. Das trifft eigentlich so den Kern der Idee von mir und von den Lebensmitteln und vom Kochen. Und ich persönlich bin ja auch so ein, ich habe mir bewusst Hut und Schürze und Hemd angezogen und die Kochjacke ein bisschen an den Nagel gehängt. Nicht, ich sage ja immer nicht, weil ich nicht stolz auf meinen Beruf bin, sondern weil ich für mich irgendwie gemerkt habe, ich passe da so nicht ganz in diese klassische, ich passe da nicht so, man kann mich da nicht so reinschieben. Ne? Und dadurch, dass ich mir jetzt auch so ausgesucht habe, bin ich auch nie jemand gewesen, der noch klassisch nach Rezept kocht. Ich habe mir immer Inspirationen, Anleitungen geholt. Jetzt wird es natürlich in der Patisserie auch schwierig. Jetzt bin ich auch kein Patissier, aber deswegen sind auch meine Desserts sehr unkonventionell. Aha. Und es gibt auch nur ein einziges Dessert in dem Buch.
Ich wollte gerade sagen, viele sind nicht drin. Ne?
Und das ist auch noch mit, entweder arbeite ich dann auch sehr gern mit Gemüse, auch tatsächlich im Dessert. Mhm. Ja, schlussendlich wollte ich eigentlich nicht schon wieder ein Kochbuch machen, sondern ich habe ja was zu erzählen gehabt und wollte Inspiration schaffen, Blickwinkel schaffen, eine Geschichte zum Essen erzählen und gleichzeitig so einen freien Weg ebnen. Also guck mal, so habe ich das gemacht, das habe ich so, so ist meine Idee entstanden, teilweise auf ursprünglichen Rezeptimpulsen, aber auch auf ganz neu basierten. Aber vielleicht findest du ja das nur gut, wie ich das gewürzt habe oder wie ich das angebraten habe oder wie ich das fermentiert habe oder so. Und das ist eigentlich mein Sinn und Zweck. Es ist natürlich jetzt nicht für den Rezept-Hobbykoch, der das Gramm genau braucht. Der wird sich da schwer tun, aber vielleicht erregt es ihn aber auch trotzdem an, zu sagen, hey, da ist ein Impuls für mich drin. Und es gibt ja heute mittlerweile so eine Überflutung an Rezepten, dass ich mir sagen kann, ich gehe jetzt hier rein, Google und gebe das und das Basisrezept ein. Und dann kann ich mir das vielleicht unter Umständen so aufbauen.
Also den Eindruck hatte ich als vermittelt, einfach gleich einen anderen Zugang, ich will gar nicht sagen zum Rezept, sondern zum Kochen. Und auch lädt ja zum Ausprobieren und Experimentieren ein. Du hattest das Ursprüngliche bereits erwähnt, du achtest auch bei den Erzeugnissen, die du verwendest, würde ich fast so sagen, wenn man dir jetzt zuhört, natürlich drauf, dass es regionale Erzeugnisse sind.
Ja, also ich sage immer ökologisch, weil ich bin vom Herzen Bio, also 100% Bio, aber ich versuche jetzt keine Werbung für ein Siegel zu machen, weil ich sage, es gibt auch immer eine Wahrheit dazwischen drin. Also das heißt, wenn man regional einkaufen kann und weiß, wie die Person arbeitet, dann ist es für mich jetzt als Koch transparent, wenn ich das weiß. Aber schlussendlich geht es mir darum, wie mit dem Lebensmittel schon gearbeitet wurde. Das heißt, wie angebaut wurden dort Pestizide eingesetzt, ja, nein. Wurde dort mit chemischen Düngern gearbeitet, ja, nein. Und so geht es eigentlich auch schon bei der Tierhaltung weiter. Ne? Ich koche sehr viel vegetarisch und vegan, aber jetzt nicht, weil ich das forciere, sondern weil ich da Bock drauf habe und weil ich sage, man kann auch aus Gemüse tolle Sachen machen. Und beim Fleisch achte ich halt, ja, da bin ich schon sehr strikt bei Bio, weil es mir eine gewisse Sicherheit gibt. Aber auch da, wenn ich sehe, ein Landwirt arbeitet so und so und das Tier ist draußen und frisst sein Gras und wird so im besten Fall sogar noch auf der Weide geschossen, dann gibt mir das ein gutes Gefühl, weil das Tier ein gutes Leben hatte. Und das bei all der Ablenkung und der Untransparenz, die wir haben, wenn wir in den Supermarkt gehen, und selbst wenn auf der Verpackung steht, im Grünen oder es gibt ja ganz viele Greenwashings, ja, wenn man es heute so sagt, die einem suggerieren, das könnte gut sein. Und für mich reicht es aber nicht aus. Ne? Auch nicht, wenn ich für meine Gäste koche. Ne? Dann könnte ich sagen, ja, da mache ich einen Abstrich. Sondern es fängt bei mir bei der Basis schon an, was ich einkaufe. Öl, schon beim Öl, ja, wo jeder sagt, ah, da kaufe ich das günstige Öl ein, weil es interessiert ja eh keinen. Es ist schon wichtig, wir ernähren uns ja. Also das heißt, schreibe jetzt mal das ganz praktisch vielleicht für den Pragmat. Wir haben auch eine Tankstelle. Und es macht schon sehr viel aus, ob ich Diesel oder ob ich Super da rein tanke, wenn ich kein Diesel tanken darf, ja, dann sollte ich das auch vielleicht nicht tun.
Da wird sich das Auto sonst bedanken.
Genau, wird sich das bemerkbar machen im Körper. Und so verstehe ich Essen, weil das für mich eine Lebensgrundlage. Das ist das Letzte, wo ich irgendwie anfangen würde zu sparen. Ne? Also Geld hat für mich da keine Relevanz, sondern eher, ob es gut für mich ist und ob es gut für den ist, dem ich es quasi auftische, so für mich jetzt als Koch gesehen.
Du triffst damit natürlich auch einen Nerv, weil das ja gerade hierzulande ein Thema ist, dass wir gerne an der Ernährung sparen.
Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, wir sind da schon viel bewusster geworden. Also es ist ja in aller Munde. Aber die Ablenkung ist halt verdammt groß. Ne? Also das funktioniert nur, wenn man sich auch interessiert dafür. Das kann man auch niemandem aufschwätzen und das mache ich auch persönlich nicht.
Man muss es wollen.
Man muss wollen und man muss vor allem spüren. Also seitdem ich persönlich auf Bio umgestellt habe für mich, ich hatte vorher Glutenunverträglichkeit, Laktoseunverträglichkeit, habe ich alles nicht mehr.
Das ist alles weg.
Gesunde Fette, gesund angebaute Lebensmittel, ein Bewusstsein dafür, da ist, glaube ich, auch viel über Bewusstsein gestreut, das gibt schon mal die Lebensgrundlage. Ich bin so gut wie nie krank, ja? Meine Familie auch nicht. Jetzt müsste ich hier auf Treus, ich glaube jetzt einmal trotzdem auf
Treus,
auf Treus 2. Ja?
Wir haben es gehört.
Und so sage ich jetzt mal, der Nährboden für dein Tun ist das, was du isst und trinkst, so.
Damit, oder für diesen Weg in Sachen Kochen und Ernährung gibst du viele wertvolle Hinweise in deinem Buch. Wo kann man dich finden? Wo kann man deine Speisen genießen? Wo muss ich hin, wenn ich das kosten möchte?
Genau, also da seid ihr sicherlich auf dem Stotzhof zu Hause. Und da gibt es einen Eventbereich und auch ein Hofcafé. Wir haben auch dort die Feldtafel, wo man das quasi erleben kann, vom Feld auf den Tisch quasi, und wo man auch nicht weiß, was es gibt. Ich bin außerdem auch noch mit meinem Modell Kitchen Unplugged. Ich sage jetzt immer, das Synonym lebt auf dem Stotzhof, aber ich bin auch im Außen unterwegs, immer in Verbindung mit dem Stotzhof, aber natürlich so in meinem ursprünglichen Weg, wie er mich auch auf den Hof gebracht hat.
Also das Catering, genau. Mit der Küchenhexe dann.
Genau, also ich bin jetzt nicht so, dass ich das im Moment in der Tragfähigkeit als ständig buchbare Variante mache, aber vor allem Projekte, die mich interessieren. Ja, also jetzt als Beispiel hatte ich auch, bevor ich auf den Stotzhof gekommen bin, mich mit Landwirten zusammengetan und gesagt, hey, wir wollen einen Teller kreieren, der nur so viele Teller ergibt, wie wir wirklich dann auch geerntet haben. Das heißt, es gab ein Gericht, das ich entwickelt habe, und darüber hinaus ist die Menge an Tellern entstanden.
Ah.
Das heißt, wir haben ein halbes Jahr vorher angefangen, das Thema Anbau zu planen, und dann am Fest am Steg hier in Immenstadt, das ist übrigens dieses Jahr wieder, ist dann quasi dieser Teller entstanden. So, und es gibt, was es gibt und was es umgibt, so ist das dann. Und solche Projekte, an solchen bin ich interessiert auch, wo ich sehe, da ist ein Erlebnis, da ist ein Mehrwert und da kann ich auch mit meiner Küchenhexe so wirken und tun.
Zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Ich habe eingangs dein Buch schon erwähnt. Ich glaube, ich habe den Titel unterschlagen oder zumindest bin ich schnell drüber hinweggegangen. Das Buch heißt Sehnsucht Heimat, mit 2 E geschrieben, der Bezug zum See. Ich dachte im Vorhinein, der Mario, der war ja am See zu Hause und hat ihn in die große, weite Welt rausgezogen, da kam er wieder zurück. Jetzt ist es ja aber eher so, du hast, also mein Eindruck, deine Heimat hier gefunden dann.
Ich bin hier immer auch, also nachdem wir von Afrika zurück sind oder selbst meine Großeltern, hier in Helmsdorf war dann mein Zuhause auf dem Campingplatz, weil meine Eltern, also der Wohnwagen von meinen Eltern war der allererste Wohnwagen, den es in Helmsdorf überhaupt gab. Davor waren nur Kühe hier. Also gibt es schon eine Anbindung hier. Auch meine Oma, also meine Großeltern sind hier in Immenstadt gewesen. Und von daher war die Anknüpfung schon da. Und ja, aber irgendwie wollte ich tatsächlich immer schon an den See kommen. Und das hat dann auch so ein bisschen den Beweggrund gebracht. Irgendwas fehlt noch. Und bin dann mit meiner Frau zusammen hier an den See gezogen und darüber, das war während des Prozesses von dem Buch quasi, ist es entstanden, dass wir dann den Weg auch hier runter gesucht haben. Immer wieder mit dieser Parallele schon die Sichtbarkeit in das Buch mit eins fließen zu lassen, das heißt die Landwirte von hier und so weiter und so fort. Und Sehnsucht Heimat, der Titel, beschreibt eigentlich zum einen den See und auch gewissermaßen die Sucht in mir, ne? Also die Sucht und die Suche. Ja. Die Sucht ist ein leidiges Übel der Gastronomie, würde ich sagen. Das kann sowohl positive Sucht sein, das heißt, man geht so daran auf, dass man nicht weiß, wo man aufhören soll, wenn man anfängt und wie gerne man das tut, und auch die Sucht natürlich auch über die Stränge hinauszugehen. Die Suche ist das, was eigentlich dann das Buch beantwortet. Und ich habe mich ja auf die Suche gemacht nach einem neuen Weg, meine Kulinarik zu definieren. Die Suche nach Heimat ist quasi die Antwort, hier an den Bodensee zu kommen. Ne? Mhm. Und im Prinzip hat sich das dann mit diesen zwei gestaffelten Titeln dann quasi so verbunden.
Mhm. Ich habe gerade gedacht, also das Buch, wenn man reinschaut, es hält, was bereits der Titel verspricht. Das ist sehr vielschichtig und auch mehrdeutig, würde ich sagen. Ja. Mario Enzelmeier, Küchenchef auf dem Stotzhof und leidenschaftlicher Küchenhexenkoch, wenn ich das vielleicht mal so genau zusammenfassen darf. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
Das war der Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Heute mit Mario Enzelmeier, Küchenchef auf dem Stotzhof in Markdorf, der uns sein Buch Sehnsucht Heimat vorgestellt hat. Auf der Suche nach neuen kulinarischen Wegen. Ja, und wenn ihr jetzt vielleicht neugierig geworden seid, wenn ihr auch auf der Suche seid und den Geschmack von Heimat nachhaltig genießen möchtet, dann schaut einfach in unsere Shownotes. Dort findet ihr wie immer alle Infos zur aktuellen Folge. Mein Name ist Peter Meisterhans. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.